Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Adventsgemeinde, Weihnachten, das ist für viele, ja wahrscheinlich für die meisten von uns, eine ganz vertraute Sache. Alle Jahre wieder die vertrauten Geschichten, die vertrauten Lieder, die vertraute Stimmung. Und dadurch übersehen wir aber leicht, dass es für die Beteiligten damals beim ersten Weihnachten genau das Gegenteil war. Da war nichts vertraut. Es war völlig fremd, was da über sie hereinbrach. Da stand kein Adventskranz. Da kannten sie keine Weihnachtslieder. Und trotzdem hat Gott ihnen dieses Fremde zugemutet und ihnen dann auch nahegebracht. Und auch bei uns gibt es ja inzwischen immer mehr Zeitgenossen, denen das ganze Weihnachtsgebaren ziemlich fremd ist, ziemlich fremd. Und das hat im Jahr 2016 verschiedene Gründe. Man spricht in unserer Gesellschaft allgemein von einem Traditionsabbruch. Dass viele überhaupt nichts mehr damit anfangen können, was noch vor Generationen vielleicht ganz selbstverständlich war. Und das Ganze ist sicherlich verstärkt worden durch das atheistische Erbe in den neuen Bundesländern, wo der Kommunismus 40 Jahre lang gezielt versucht hat, die christlichen Traditionen auszurotten oder umzudeuten, bis in die Begriffe hinein. Das sehen Sie schon daran, dass man zwar Engel irgendwie verkaufen wollte, aber sie dann einfach Jahresendfigur mit Flügeln nannte. Oder Jahresendflügelpuppe. Und natürlich hatte man Weihnachtspyramiden, aber sie wurden Kerzendrehtürme genannt. Und in unserer Gesellschaft kommt natürlich hinzu der hohe Anteil von Muslimen, denen Weihnachten im letzten fremd ist. Und nicht zu vergessen das weitgehende Versagen der Volkskirchen, die Weihnachten dann noch genutzt haben für irgendwelche sozialen Aktionen. Aber wer da kommt und warum er kommt, das wird an vielen Stellen gar nicht mehr gesagt. Und schon vor einigen Jahren, 2009, meinte die Jenaer Volkskundlerin Professor Köhle-Hetzinger, dass sich die Weihnachtsbräuche immer mehr von den christlichen Symbolen entfernten bei uns. Und sie sagte, Zitat, am Ende könnte es sein, dass nur noch ein Baum und die Farben rot und grün übrig bleiben. Also unseren Zeitgenossen wird das immer, immer fremder. Und ich denke, da ist es für uns eine starke Ermutigung zu sehen, den ersten Adressaten war es auch völlig fremd. Das sollte uns auch eine Ermutigung sein bei den verschiedenen missionarischen Projekten, die in der kommenden Woche geplant sind, die wir auch in der Fürbitte begleiten sollten. Am 6. Dezember jetzt die CD-Verteilaktion auf dem Weihnachtsmarkt, am 9. der evangelistische Abend der Jugend, am 11., also nächsten Sonntag hier, evangelistischer Gottesdienst zum Thema Skandal um das Kind und dann natürlich auch die Christfest beim Heiligabend 16.30 Uhr, die wir als Möglichkeit nutzen wollen, das Evangelium von dem Jesus gerade auch solchen Menschen nahezubringen, die ihm fremd sind oder für die er fremd ist. Aber damals war es für alle fremd, allen voran für Maria und Josef. Die mussten sich in einem völlig fremden Kontext zurechtfinden. Aber Gott hat ihnen geholfen, sein Kommen zu verstehen. Und das auf ganz unterschiedliche Weise. Zum Beispiel dadurch, dass er ihnen andere Menschen zur Seite gestellt hat, die ihnen bei diesem schwierigen Verstehensprozess helfen sollten. Und einen solchen Weihnachtserklärer wollen wir heute Morgen näher kennenlernen. Das ist Elisabeth, die fromme Cousine. Das ist unser Thema heute. Die fromme Cousine Elisabeth. Mit ihr beginnen wir unsere kleine Adventsreihe über Nebendarsteller oder Randfiguren der Weihnachtsgeschichte. Die Elisabeth hatte auf den ersten Blick keine große Bedeutung im Weihnachtsgeschehen. Kaum einer kennt sie, wenn er nicht wirklich systematisch die Bibel liest. Und doch konnte sie ganz viel bewirken. Und die Frage, die wir mitlaufen lassen wollen, lautet, was können wir heute Morgen bei Elisabeth beobachten und von Elisabeth möglicherweise auch lernen? Sie und ihr Mann waren offensichtlich geistlich wache Leute. Sie lebten bewusst vor und mit dem lebendigen Gott. Das können Sie im Lukas-Evangelium nachlesen. Lukas 1 ab Vers 5. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias. Und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Das heißt, sie nahmen Gott ernst. Sie wollten ein Leben leben, was diesem Gott gefällt und was diesem Gott dient. Und beide gehörten sie zu einem der angesehensten Clans Israels. Ihre Eltern stammten jeweils in direkter Linie von Aaron ab, dem ersten Priester Israels und Mitarbeiter des Mose. Nun gut, das lag über 1000 Jahre zurück. Und Elisabeth hatte dann wieder einen Priester geheiratet und die beiden führten nach allem, was wir wissen, eine glückliche Ehe. Das Wichtigste war, sie lebten beide mit Gott und für Gott. Das war auch damals für einen Priester nicht selbstverständlich, so wie es heute für einen Pastor nicht selbstverständlich ist, dass er mit Gott lebt. Auch damals versahen viele Amtsträger ihren Dienst nur aus Tradition oder weil es Ehre einbrachte oder aus Gewohnheit oder weil sie damit irgendwas in der Gesellschaft bewegen wollten. Aber Zacharias und Elisabeth waren wirklich gläubig. Sie waren mit dem Herzen dabei. Auch wenn ihr Herz manchmal schwer wurde, weil eine große Sehnsucht ihres Lebens unerfüllt geblieben war, nämlich der Wunsch nach einem Kind. Lukas schreibt das auch hier in Vers 7. Sie hatten kein Kind. Und trotzdem hatten sie ein ausgefülltes Leben und einen wichtigen Dienst. Und dann wird eines Tages ihr geordneter Alltag völlig durcheinandergewirbelt. Und Gottes Spezialgesandter bringt ihnen eine unglaubliche Nachricht. Lukas 1, Vers 13. Aber der Engel sprach zu ihm, also dieser Bote Gottes, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Das hat er wahrscheinlich schon lange Jahre nicht mehr gebetet, aber von früher. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Ihr werdet doch noch einen Sohn bekommen. Und der wird eine historische Aufgabe übernehmen in der Weltgeschichte. Er wird den Messias ankündigen. Er wird der Pressesprecher des Messias werden, des großen Retters, den Gott schickt. Und seinen Namen hat Gott sogar schon festgelegt. Er wird Johannes heißen. Das heißt, Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Das wird sein Name sein und seine Botschaft. Und als Zacharias das erfährt, ist Elisabeth nicht dabei. Und Zacharias reagiert ganz normal mit menschlichen Zweifeln. Er sagt, wie soll das gehen? Wir sind alt. Und bevor er sich weiter um Kopf und Kragen reden kann, lässt Gott ihn einfach verstummen. Auch eine gute Methode, jemanden davor zu schützen, sich um Kopf und Kragen zu reden. Und in den nächsten Monaten wird er sich dann Elisabeth nur schriftlich mitteilen können. Wir sehen das auch. Aber schon bald bestätigt sich die Verheißung. Elisabeth wird tatsächlich schwanger. Die beiden älteren Leute werden zum ersten Mal Eltern, auf ganz natürlichem Wege. Das Baby ist natürlich eine Sensation im Freundeskreis, weil keiner mehr damit gerechnet hatte. Auch die Namensgebung fällt aus dem üblichen Rahmen, eben nicht Zacharias wie der Vater, das wäre das Normale gewesen, sondern Johannes, wie Gott das befohlen hatte. Und als das Kind zur Welt kommt, schreibt dann Zacharias ganz gehorsam den verordneten Namen auf eine Tafel, als die Verwandten ihn fragen, wie er heißen soll, der Knabe, dann schreibt er drauf, ja, Johannes. Und das öffnet dann ihm die Zunge, Gott öffnet ihm wieder die Zunge. Und das Erste, was rauskommt aus seinem Mund nach 9 Monaten des Schweigens, ist ein Loblied auf die Größe und Barmherzigkeit Gottes. Das berühmte Benedictus Dominus. Und an diesem Loblied sieht man, dass der Zacharias während der Zeit seines Stummseins gut die Bibel studiert hat. Aber während dieser 9 Monate, als Zacharias nichts sagen kann, da passiert im Hause Zacharias ein weiteres wichtiges Ereignis. Und dabei rückt nun Elisabeth in den Fokus. Elisabeth, die fromme Cousine. Als nämlich plötzlich Verwandtschaft vor der Tür steht. Und dabei handelt es sich um ihre kleine, deutlich jüngere Cousine namens Maria. Was dann geschieht bei dieser Begegnung, in dieser Situation, das finden Sie auf Ihrem Predigttext vor sich. Lukas 1, ab Vers 39. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda, und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib, also dieser Johannes, und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt ist. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Und dann kommt das berühmte Magnificat, der Lobgesang der Maria. Und schließlich heißt es dann in Vers 56, und Maria blieb bei ihr, also bei Elisabeth, etwa 3 Monate und kehrte dann wieder in ihr Haus zurück. Eilends, rasch spricht Maria zu Elisabeth auf, wie wir hier in Vers 39 lesen. Warum rasch? Was treibt sie? Nun, das ist gut nachzuvollziehen. Zu dem Zeitpunkt ist Maria vielleicht 14, 15 Jahre alt. Und plötzlich stürzt sie in die größte Krise ihres noch jungen Lebens. Was Gottes Bote ihr mitteilte, das war für Maria genauso schleierhaft, genauso unmöglich, genauso bestürzend wie für den Leser heute. Das können Sie in den Versen davor nochmal nachlesen bei Lukas 1. Plötzlich schwanger. Und das Problem, das ist nicht ihr junges Alter. Das war damals durchaus üblich, dass Frauen sehr früh heirateten und Kinder bekamen. Nein, das Problem ist ja gerade, dass sie noch nicht verheiratet ist. Und natürlich mit ihrem Verlobten auch noch nicht zusammen gelebt hat. Da hat sie eine ganz klare ethische Position als gläubiger Mensch. Und sie sagt das ja auch, als sie das erfährt, dass sie schwanger wäre. Ich weiß von keinem Mann. Trotzdem schwanger? Wie soll sie das einordnen? Wem soll sie sich anvertrauen? Wer wird ihr das überhaupt glauben? Sie kann das ja selbst kaum glauben. Was wird der Verlobte sagen? Und was werden die Eltern meinen? Und wie werden sie in der Nachbarschaft tuscheln? Und droht ihr möglicherweise nach alttestamentlichem Recht sogar noch die Steinigung? Und umso wichtiger ist, dass Gottes Bote in dem Moment, wo er der Maria diese Nachricht überbringt, ihr einen Tipp gibt, was ihr jetzt zu Hilfe werden kann. Das steht in Lukas 1, Vers 36, als der Bote Gottes Maria ankündigt, dass sie als Jungfrau schwanger werden wird. Da sagt er dann in Vers 36, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter. Und ist jetzt im 6. Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und Maria versteht diesen Tipp. Sie packt ihr Bündel zusammen und macht sich dann rasch, wie wir hier lesen, auf den Weg zu ihrer Cousine. Erstmal raus hier, erstmal weg von Nazareth. Sie braucht jetzt eine Vertrauensperson, um sich auszusprechen, gewissermaßen von Frau zu Frau, von Cousine zu Cousine. Und wer sollte ihr jetzt besser helfen können als Elisabeth? Sie ist ja in einer ähnlichen, im weitesten Sinne ähnlichen Situation. Und so marschiert Maria los von Nazareth im Norden bis zum Gebirge in Judäa. Das sind circa 120 Kilometer. 3 bis 4 Tage Reisen nimmt man an. Wir wissen nicht, wer sie begleitet hat. Möglicherweise ein Knecht ihrer Familie. Das wird hier nicht gesagt, ist auch nicht entscheidend. Aber erstmal Abstand gewinnen. Erstmal Ruhe finden. Erstmal mit dem Gedanken vertraut werden, die Situation klären und vielleicht auch ein Stück Geborgenheit finden in diesen turbulenten, schwierigen Tagen. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Sie wird ziemlich erschöpft bei der Verwandtschaft eingetroffen sein. Und dann kann sie endlich die Cousine in die Arme schließen. Und Gott gebraucht jetzt Elisabeth und diese Begegnung, um Maria in ihrer schwierigen Situation zu ermutigen und sie auf die kommenden Wochen vorzubereiten. Das ist wirklich berührend zu sehen, wie Gott das gewissermaßen arrangiert. Gott gebraucht Elisabeth, um durch einen Menschen zu bestätigen, was er durch einen Engel angekündigt hatte. Das ist ja wirklich so passiert. Und das Erste, womit Elisabeth ihrer kleinen Cousine helfen kann, ist ihr persönliches Beispiel. Und das ist unser erster Punkt, die persönliche Bestätigung. Das ist das Erste, was sie ihr gibt. Ja, schon als Person, einfach durch ihre eigene Geschichte, ist Elisabeth ja der lebende Beweis dafür, dass der allmächtige Gott auf wundersame Weise wirken kann. Auch wirken kann, dass eine Frau schwanger wird. Ich meine, das war ja für die genauso unmöglich wie für uns. Das Entscheidende wussten die ja auch, obwohl die Gynäkologie noch nicht so weit entwickelt war. Das war ja klar, deswegen war sie ja so verwirrt. Selbst wenn die natürlichen Rahmenbedingungen dagegen sprechen, Gott kann es. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, hatte der Bote gesagt. Nun gut, Elisabeth, das war keine Jungfrauengeburt, aber ihr hohes Alter, ihre jahrzehntelange Unfruchtbarkeit, da war klar, dass sie nicht mehr leibliche Mutter werden könnte. Und zu dem Zeitpunkt ist Elisabeth, wie wir in Vers 26 erfahren, schon im 6. Monat schwanger. In diesen 6 Monaten haben die beiden sich nach allem, was wir wissen, nicht gesehen. Die konnten sich auch nicht mal schnell eine SMS schicken oder miteinander telefonieren. Das war wahrscheinlich die erste Begegnung, die sie hatten. Nach 6 Monaten. Und hier steht in Vers 14, dass sie sich begrüßten. Damit ist nicht nur so ein flüchtiges Hallo gemeint, sondern im Orient, müssen wir wissen, war das eine richtige Zeremonie, wenn man sich begrüßte. Man fiel sich um den Hals, man tauschte die wichtigsten persönlichen Erlebnisse aus. Und überlegen Sie mal, diese beiden Frauen, jede für sich in einer total aufgewühlten, besonderen Situation. Und schon diese erste Begegnung muss für Maria eine starke Bestätigung gewesen sein. Was Gott verspricht, das hält er auch. Und Gott hat die Macht, auch ganz außergewöhnliche Verheißungen real wirklich zu erfüllen. Das siehst du doch an Elisabeth. Und so wird sie durch ihre persönliche Situation schon zu einer Ermutigung für ihre kleine Cousine. Und das war auch dringend nötig. Denn Elisabeth war ja viel erfahrener und älter und war gewissermaßen schon eine gestandene Pfarrersfrau. Und Maria, die junge, unerfahrene, noch nicht mal endgültig verheiratet und ihre Situation noch viel außergewöhnlicher natürlich. Jungfrauengeburt. Und während die Frauen sich über ihr Wiedersehen freuen und diese ausführliche Begrüßung zelebrieren, Klammer auf, Zacharias kann ja nicht dazwischenreden, der ist ja verstummt. Während all das geschieht, spürt Elisabeth plötzlich eine seltsame Bewegung in ihrem Körper. Das ist Vers 41 und Lukas schreibt das extra. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Das ist wirklich sehr seltsam. Und sie sagt das ihrer Cousine auch sofort weiter. Vers 44, denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und so folgt auf die persönliche Bestätigung zweitens die physische Bestätigung. Zweitens die physische Bestätigung, also die körperliche Bestätigung. Das ist eigentümlich. Und ich habe gedacht, gut, dass dieser Bericht ausgerechnet bei Lukas steht, der von Berufs wegen Arzt war. Also wenn sich jemand dort mit medizinischen Details auskannte, dann er. Nun muss man sagen, ist eine Kindsbewegung im Mutterleib ja nicht sowas Außergewöhnliches. Davon haben andere Eltern auch schon berichtet. Aber in diesem Fall war sie offensichtlich besonders heftig. Sie war, wenn man so will, der Ausdruck einer pränatalen Freude, wie Vers 44 sagt. Das ist jedenfalls die Interpretation von Elisabeth. Freute sich das Kind in meinem Leib und fing mal richtig ordentlich an, Betrieb zu machen. Hätte nur Elisabeth das gesagt, na ja gut, dann hätten wir das Lächeln zu den Akten genommen. Ne? So als so leicht übertriebene, leicht überspannte Behauptung einer unerfahrenen Mutter. Was haben nicht werdende Mütter und auch werdende Väter sicherlich ihren Kindern schon alles für Wundertaten und Geniestreiche unterstellt? So ist das nun mal. Und Lukas hätte das großzügig übergehen können, hat er aber nicht. Im Gegenteil, er erwähnt das 2-mal, haben Sie es gemerkt? Er erwähnt das 2-mal in Vers 41 und in Vers 44. Und wenn man das erstmal versteht, dann versteht man auch besser, was schon in Vers 15 über Elisabeths Kind gesagt worden war. Lukas 1, Vers 15, da heißt es über diesen Johannes, er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Also er wird das Leben eines Nazireas gewissermaßen führen. Und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Steht in Vers 15. Das ist etwas Besonderes. Das gesamte Leben dieses Johannes vom Mutterschoß bis zur Bahre, und wir wissen ja, sein Leben wird nicht sehr lang dauern. Er wird ja dann auf dem Höhepunkt seines Wirkens ermordet werden. Von einem grausamen Potentaten. Dieses ganze Leben aber wird dazu bestimmt sein, auf den hinzuweisen, dessen Pressesprecher und Herold er wird. Auf den Messias hinzuweisen. Und der Dienst von Johannes beginnt also sehr früh. Und für Maria bedeutet dieser seltsame Vorgang, den Elisabeth ihr erzählt, eine weitere Bestätigung, also in dem Fall eine physische Bestätigung, wenn Sie so wollen. Und Maria begreift es immer mehr, der Sohn, den Gott mir geschenkt hat, auf diesem ungewöhnlichen Wege. Das muss wirklich ein ganz besonderes Kind werden. Das ist wirklich eine außergewöhnliche Situation. Schauen Sie, die beiden Frauen, deren Familienleben Gott in diesen Wochen und Monaten so kräftig durcheinandergewirbelt hat. Am Elisabeth, sie hat es vor einem halben Jahr erfahren, dass sie trotz ihres hohen Alters noch mal, beziehungsweise zum ersten Mal schwanger werden soll. Der Mann ist verstummt, sie können sich nicht austauschen, nur schriftlich. Ich bin sicher, die Eheleute haben gemeinsam in der hebräischen Bibel gelesen. Und ich bin sicher, sie haben, die kannten sich ja nun wirklich aus, in der hebräischen Bibel unter anderem diese Stelle beim Propheten Malachi gelesen. Der hatte das 400 Jahre vorher geschrieben. Da sagt Gott in Malachi 3, Vers 1, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Der Priester kannte diesen Vers natürlich, Malachi 3, Vers 1. Und jetzt lesen sie das gemeinsam und sie kapieren, das ist unser Sohn. Stellen sich diese Situation vor. Plötzlich, Malachi, das kannten sie alles. Und sie lesen es mit ganz neuen Augen und sie erfahren, das ist unser Sohn. Gott zieht uns rein in seine Geschichte. Das ist absolut unvorstellbar. Und dann Maria, die jüngere Cousine. Auch mit ihr dürfte jetzt Elisabeth wiederum zusammen in der Bibel gelesen haben. Die hatten ja das Alte Testament da bei sich. Und was werden die beiden Frauen zusammen gelesen haben? Das kann man sich ganz gut vorstellen. Sie werden den Bericht über Hannah gelesen haben, 1000 Jahre vorher, der noch im vorgerücktem Alter ihr Sohn Samuel geschenkt wurde. Den Bericht werden sie bestimmt gelesen haben. Und aus dem Bericht finden wir dann auch später bei Maria im Magnificat wieder Versatzstücke. Und was werden sie noch gelesen haben? Sie werden natürlich gelesen haben Jesaja 7, die große Verheißung, wo Gott mehr als 700 Jahre vorher sagt, siehe, Jesaja 7, Vers 14, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und den werden sie nennen Gott mit uns. Maria, das bist du. Jesaja 7, Vers 14. Und plötzlich sind sie mittendrin in Gottes großer Geschichte. So war das. Und so finden die beiden Frauen sich Schritt für Schritt zurecht in dieser neuen Wirklichkeit und die erfahrene Elisabeth hilft ihrer kleinen Cousine mit dieser besonderen Situation klarzukommen. Und schon hier im Privathaus des Priesterehepaars irgendwo in Judäas Gebirge, hier wo in 3 Monaten die Wiege von klein Johannes stehen wird, hier klingt bereits an, wie die erwachsenen Söhne dann gut 30 Jahre später übereinander reden werden. 30 Jahre später. Da wird Elisabeths Sohn Folgendes sagen. Eine Szene, die in Johannes 3 steht, ab Vers 28. Da wird er ins Gefängnis wandern, weil er sich nicht beugt. Aber er wird kurz vorher feststellen, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Und dann wird er einen Vergleich bringen und sagen, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Also er meint, Jesus ist der Bräutigam, er ist der, um den es geht. Und Johannes sagt dann, kurz bevor er eingebuchtet wird, diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Dazu ist mein Leben da, sagt Johannes, mit Freude auf Jesus hinzuweisen. So war es mir in die Wiege gelegt und so will ich es durchziehen bis zum letzten Atemzug. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und umgekehrt wird auch der andere Sohn, der Sohn Marias, sich später über Johannes den Täufer äußern. Und Jesus, der Sohn Marias, wird über Johannes, den Sohn Elisabeths, Folgendes sagen, Matthäus 11, Vers 11. Er wird sagen, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes. So wird Jesus über Johannes den Täufer reden, der größte aller Propheten. Und natürlich haben die Frauen zu diesem Zeitpunkt diese ganzen Einzelheiten nicht kennen können, aber sie haben etwas geahnt. Und in diesen aufwühlenden Tagen, da war es für Maria wichtig, dass Elisabeth ihr half. Die persönliche Bestätigung, die physische Bestätigung, dass Maria das sortiert bekommt. Und dass sie merkt, ich habe mir da nichts eingebildet, ich habe doch nichts durcheinander gebracht. Es ist offensichtlich wirklich so. Gott geht offensichtlich wirklich diesen Weg mit mir. Ich bin offensichtlich wirklich, Jesaja 7, Vers 14. Und dann hält Gott noch eine dritte und letzte Ermutigung für Maria bereit und das ist die wichtigste. Nach der persönlichen Bestätigung und der physischen Bestätigung kommt am Ende die prophetische Bestätigung. Die prophetische Bestätigung, Vers 41 steht, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Also das ist ja noch vor Pfingsten. Und vor Pfingsten war es so, dass nicht jeder Gläubige den Heiligen Geist automatisch hat, sondern dass Gott in bestimmten Situationen Leuten in besonderer Weise Erkenntnisse gab. Und wenn da steht, erfüllt vom Heiligen Geist vor Pfingsten, dann bedeutet es in der Regel, jetzt redet Gott. Und jetzt offenbart Gott etwas, in diesem Fall also durch Elisabeth. Und dann geschieht noch etwas Außergewöhnliches. Das überliest man leicht. Da steht hier wörtlich in Vers 42, sie rief mit lauter Stimme. Eigentlich haben die doch ein ganz normales Gespräch geführt, muss sie doch jetzt nicht rumschreien. Aber das macht nochmal deutlich, da geschieht jetzt mehr. Plötzlich ist das nicht mehr nur ein nettes, beratendes Gespräch unter Cousinen, sondern sie ruft jetzt mit lauter Stimme, sie redet im Auftrag Gottes, das, was Gott durch sie sagt. Und da passiert jetzt mehr als eine normale Unterhaltung. Und dann hören wir, was sie sagt im Auftrag Gottes. Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr, dran hüpft das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig ist die, die geglaubt hat. Denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt ist. Und Maria sprach, meine Seele erhebe den Herrn. Das ist die prophetische Bestätigung. Schauen Sie, gesegnet bist du. Damit ist nicht eine besondere Würde Marias gemeint. Etwa als Himmelskönigin, wie der Katholizismus zum Beispiel lehrt. Nicht eine besondere Würde oder eine besondere Göttlichkeit gab von Maria, sondern ein besonderes Vorrecht. Maria, du kannst froh sein. Du bist gesegnet. Gott hat dich reich beschenkt. Freue dich. Warum kannst du dich freuen? Worin liegt dein Glück? Ist doch klar, Maria darf den wichtigsten und größten Menschen zur Welt bringen, der hier über diese Erde gehen wird. Sie darf ein Teil von Gottes großem Plan sein. Ihm, diesem Sohn, gebührt die göttliche Anbetung. Nicht Maria, aber sie wird gesegnet. Und das griechische Wort, was hier für gesegnet steht, eulogeo, das wird auch in anderen Stellen des Neuen Testaments auf Menschen angewandt. Gesegnet bist du. Zum Beispiel sollen wir diejenigen segnen, die uns verfluchen. Lukas 6. Also wir sollen ihnen Gutes wünschen. Oder das Brot im Tischgebet kann gesegnet werden. Da steht auch dieses Wort. Natürlich kann man das auch auf Gott anwenden, aber dann muss das aus dem Zusammenhang immer ganz klar hervorgehen. Nicht nur, weil dieses Wort steht, ist da etwas Göttliches gemeint. Also nochmal ganz deutlich, Maria wird keinesfalls als göttlich verehrt in diesem Vers, sondern sie wird beglückwünscht zu ihrem Glück. Und das war eine unerhört starke Ermutigung. Maria, du hast dir nichts eingebildet. Du hast nicht irgendwie geträumt. Du hast dir auch nichts angemaßt. Es hat alles seine Richtigkeit. Es ist alles okay. Du bist schwanger und du trägst Gottes Sohn in deinem Leib. Und schauen Sie mal hin, bei Elisabeth haben wir hier ein ganz klares Bekenntnis, dass Jesus Gottes Sohn ist. Elisabeth sagt nämlich zu Maria, wir können das gar nicht hoch genug gewichten. Du, Vers 43, du bist die Mutter meines Herrn. Und wissen Sie, welches Wort hier für Herr steht? Im Griechischen Kyrios. Und das Wort Kyrios wird im Alten Testament für Gott den Vater gebraucht. Also als man im 3. Jahrhundert vor Christi Geburt die hebräische Bibel ins Griechische übersetzte, die sogenannte Septuaginta, da wurde der heilige Gottesname Yahweh in der Regel wiedergegeben mit dem griechischen Kyrios. Und das ist der Name, der hier steht. Und auch in Lukas 1 und 2 wird Kyrios etwa 25 Mal auf Gott, den Vater, bezogen. Und genau diesen selben Titel, Kyrios, verwendet Elisabeth jetzt für den Sohn der Maria. Das steht hier. Überlesen wir so leicht. Du bist die Mutter meines Yahweh, meines Herrn. Und darum freut sich der künftige Pressesprecher des Messias schon im Mutterleib. Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Geh deinen Weg getrost weiter, Maria. Lass dich nicht beirren. Es ist alles in Ordnung. Du hast allen Grund festzuhalten an dem, was Gott dir zugesagt hat. Lass dich nicht irre machen. Und dann dieser andere Ausdruck, glückselig bist du, die du geglaubt hast. Makarios, es wird vollendet werden, was dir gesagt ist. Da geht es nicht um eine Seligsprechung Marias, sondern Jesus selbst hat diesen Ausdruck später auch in der Bergpredigt benutzt. Und er hat alle Christen mit diesem Ausdruck Makarios angesprochen. Er hat gesagt, selig bist du zu preisen, wenn du alle deine Hilfe von Gott erwartest. Selig bist du zu preisen, wenn du sein Wohlgefallen suchst. Das hat Jesus in der Bergpredigt auf alle Christen bezogen. Und hier wird es auf Maria bezogen. Maria, du kannst so glücklich sein. Du kannst so dankbar sein, dass Gott wirklich in deinem Leben seine Verheißung wahrmacht. Es ist alles gut. Also nochmal, Maria hat in ihrer Würde keinen Vorrang vor anderen Christen. Maria ist weder Miterlöserin noch Mittlerin. Sie ist auch nicht von der Erbsünde verschont geblieben. Das alles hat man ihr nachträglich dann gewissermaßen angehängt. Aber das ist nicht die wirkliche Maria. Das ist nicht die Maria der Bibel. Wozu Gottes Bote sie beglückwünscht, ist etwas anderes. Nämlich, sie hat Gottes Wort geglaubt. Sie hat Gottes Wort geglaubt. Und darin kann sie uns ein Vorbild sein. Wie auch viele andere Menschen der Bibel, die wussten alle, wir sind Sünder. Die wussten alle, wir sind angewiesen, wenn wir vor diesem heiligen Gott bestehen wollen, darauf, dass Jesus für uns gekommen ist. Wir brauchen seine Vergebung. Aber wir haben sein Wort. Und Gott ist treu und zuverlässig und ernst zu nehmen. Und das, woran wir uns halten, ist nicht irgendwie so eine wolkige religiöse Vorstellung aus trüben Quellen, sondern es ist die absolute Zusage des heiligen Gottes. Und so wird es dann Maria auch bezeugen. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Retters. Ach, was für eine Ermutigung und was für eine Bestätigung hat Elisabeth der Maria hier gegeben. Es wird alles erfüllt werden, was dir von Gott gesagt ist. Du hast dich nicht getäuscht. Es ist wirklich der lebendige Gott, der dein kleines Leben, Maria, dein kleines Leben, dein 14-jähriges Leben jetzt so dramatisch in seinen Dienst nimmt. Und er hat dieser Maria dann die Cousine als Mutmacherin an die Seite gestellt und sie hat für diese dreifache Bestätigung gesorgt, persönlich durch ihr eigenes Beispiel, physisch durch diese eigentümliche Kindsbewegung Mutterleib und prophetisch durch den göttlichen Zuspruch. Du kannst froh sein, Maria, dass du Gottes Wort geglaubt hast und jetzt halt dich da dran fest. Jetzt halte dich an dieser Verheißung fest und lass dir das von keinem mehr wegnehmen. Und erst danach, hebt Maria dann zu ihrem großen Lobgebet an, zu dem berühmten Magnificat. Wir wissen nicht, wann sie dieses Magnificat gesungen und gewissermaßen auch gedichtet hat. Es kann auch entstanden sein, nachdem sie schon einige Tage oder Wochen bei der Cousine war. Das wird hier in dem Text nicht gesagt. Aber ich möchte Ihnen das ans Herz legen, dieses Magnificat zu Hause nochmal zu lesen. Lukas 1, ab Vers 46. Und dann werden Sie schnell merken, wie stark Elisabeths Ermutigung gewirkt hat. Wie stark Maria plötzlich geworden ist. Das ist unvorstellbar. Überlegen Sie, ein 14, 15-jähriges Mädchen in dieser schwierigen Lage. Meine Seele hebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Und so weiter und so weiter. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken. Das ist Maria. Und hier merkt man nicht nur, dass Elisabeths Ermutigung gewirkt hat, sondern man merkt auch, wie tief durchdrungen ihr Gebet ist von Bibelzitaten. Vor allem aus 1. Samuel 2, das ist das Gebet der Hanna. Das haben die Frauen zusammen gelesen. Das dürfte Elisabeth ihr erklärt haben. Das ist offensichtlich die Folge des gemeinsamen Bibelstudiums. Denn wir sehen ja hier in Vers 56, sie war 3 Monate bei ihr. Und die beiden Frauen haben dann gemerkt, wenn wir unsere persönliche Situation verstehen wollen, dann müssen wir unsere persönliche Situation in das Licht der Bibel stellen. Hier liegt der Deutungsschlüssel. Die wahre Erklärung für dein Leben und die tiefe Deutung deiner Situation, wie du jetzt damit umgehen sollst, die findest du nur hier in Gottes Wort, nirgendwo sonst. Und das gilt für uns genauso. Auch wenn natürlich ansonsten Marias Situation total einzigartig war. Das war ja eine ganz spezielle Phase in Gottes Geschichte. Das war absolut unvergleichlich. Natürlich, kein anderer Mensch hat jemals wieder eine ähnliche Aufgabe bekommen wie Maria. Und dennoch haben wir denselben Gott. Und darum können wir uns darauf verlassen, wenn Gott uns auf einen Weg schickt. Und wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, dann lässt er uns damit genauso wenig allein, wie er die Maria allein gelassen hat. Und dann coacht Gott uns genauso, wie er Maria gecoacht hat. Und Gott klärt unsere Situation durch sein Wort, durch die Bibel, wie er Marias Situation durch die Bibel geklärt hat. Und Gott stellt uns zur richtigen Zeit die richtigen Leute an die Seite, wie er der Maria die Elisabeth an die Seite gestellt hat. Und Maria, die hat Gottes Hilfe angenommen, die Gott ihr ja gewissermaßen durch den Engel auf dem silbernen Tablett präsentiert hatte. Das war ja wie ein Wink mit dem Zaunfall. Elisabeth, deine Verwandte ist ebenfalls schwanger. Niemand hatte damit gerechnet. Und sie hat das angenommen und ist da sofort hingegangen. Und wissen Sie, auch daran können wir uns ein Beispiel nehmen. Dass wir uns mit den Dingen, die uns überfordern, mit Situationen, die Gott uns zumutet, dass wir uns nicht vergraben. Dass wir uns nicht zurückziehen. Dass wir das nicht irgendwie mit uns selbst abmachen. Dass wir schon gar nicht schmollen und sagen, es hat ja doch alles keinen Zweck. Sondern dass wir uns wie Maria entschlossen nach der Hilfe ausstrecken, die Gott uns anbietet. Und Gott ermutigt uns dazu. Zum Beispiel in Jakobus 1, Vers 5, da sagt er doch, wenn jemand Weisheit mangelt, der bitte von Gott und Gott wird ihm geben. Wenn Ihnen in einer bestimmten Situation Weisheit mangelt, bitten Sie ihn doch. Und wir haben das doch in der Lesung gerade aus Jesaja 9 gehört. Was ist Jesus selbst, der da kommt, dieses Kind, das geboren wird? Er ist der wunderbare Ratgeber. Fragen Sie ihn doch. Aber nicht nur an Maria sollen wir uns ein Beispiel nehmen, sondern zum Schluss genauso an Elisabeth. An Elisabeth, wie sie ihrer Glaubensschwester und Cousine zur Seite gestanden hat. Und wie sie dadurch zum Mutmacher wurde. Daran sollen wir uns auch ein Beispiel nehmen. Schauen Sie, offiziell war sie nur eine Randfigur, nur eine Nebendarstellung der Weihnachtsgeschichte. Und was für eine starke Wirkung hat Elisabeth entfaltet, dadurch, dass sie Maria gestützt hat. Und so sollen auch wir Mutmacher für unsere Glaubensgeschwister werden. Das ist ein großer Auftrag, den Gott uns mit diesem Text auch gibt. Und das hat nichts mit irgendwie psychologischer Manipulation zu tun. Mutmacher, das ist keine psychologische Kategorie nach dem Motto, verbreite mal ein bisschen Optimismus in deinem Umfeld und fördere positives Denken. Das wäre viel zu wenig. Nein, es geht um die Ausrichtung meines Herzens. Und dazu brauche ich natürlich auch diese Geduld und diese Liebe, die Gott der Elisabeth geschenkt hat, die sie für ihre Cousine hatte. Die hat ja gewissermaßen auch ihren ganzen Fahrplan über den Haufen geworfen. Die musste ja jetzt integriert werden dort in die Familie. Mussten sich um sie kümmern. Und das ist eine große Frage an uns. Mit welcher inneren Haltung begegne ich den Menschen, die Gott mir an die Seite stellt und die er mir über den Weg führt? Und nochmal besonders die Mitchristen auch. Nehme ich sie überhaupt als Aufgabe wahr? Oder bin ich so sehr mit meiner eigenen Situation beschäftigt und mit meinem eigenen kleinen Leben und mit meinen eigenen Vorstellungen und beleidigt sein oder eben Ärgernissen oder kleinen Zielen, die mich so bannen und fesseln, dass ich den Blick gar nicht mehr frei bekomme. Auch unter uns gibt es so viel Bedarf an Mut. Wir brauchen Mut, dem Wort Gottes zu glauben. Wir brauchen Mut, dass wir uns ganz in Gottes Dienst hineinnehmen lassen wie Maria, auch wenn das mit Risiko verbunden ist. Bei Maria war es mit viel Risiko verbunden. Wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut, auch in den Alltagsnöten, die bei jedem von uns wahrscheinlich etwas anders sind, mit Gott zu rechnen und seiner Verheißung zu vertrauen. Wir brauchen Mut, um eine Krankheit auszuhalten. Wir brauchen Mut, nächste Woche, um das Evangelium weiterzusagen, mit offenem Visier auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, wildfremde Menschen anzusprechen, um ihnen die Botschaft von Jesus zu überreichen. Wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut, um geduldig auf eine Gebetserhörung zu warten, die vielleicht schon lange ausbleibt und für die wir schon lange vor Gott hintreten. Wir brauchen Mut. Und wir brauchen Mut, um liebevoll auch schwierige Menschen zu ertragen. Wir brauchen Mut. Und da will Gott uns wie die Elisabeth einander an die Seite stellen, wie es die Elisabeth für Maria war. Natürlich, wir können keine lauten prophetischen Reden halten wie Elisabeth, aber wir haben auch viel, was Gott uns in die Hand drückt, was wir geben können. Wir haben sein Wort. Wir haben sein Wort mit so vielen Verheißungen und Klärungen. Und oft hilft es einfach, wenn jemand, der Mut braucht, wenn wir uns einfach mal mit dem gemeinsam hinsetzen und sagen, lass uns das Wort Gottes aufschlagen. Und lass uns schauen, was der Herr über deine Situation sagt. Lass uns gemeinsam die Bibel lesen wie Elisabeth und Maria. Und wir haben Telefone und wir haben Laptops und wir haben Autos, um Kontakt aufzunehmen. Und wir haben einen klaren Verstand, um darüber nachzudenken, wo unsere Geschwister Ermutigung brauchen. Und wir haben hoffentlich Taktgefühl und Einfühlungsvermögen, um uns in ihre Situation hineinzuversetzen, um nicht einfach nur mit Tunnelblick unser Ding zu machen, sondern um wirklich zu fragen, wo werde ich gebraucht? Und uns dann einzustellen auf die Situation, so wie es Friedrich von Brudelschwing getan hat, als ein Gescheiterter vor seiner Tür stand. Es war ein Gutsherr, der hatte ein herrliches Gut in Ostpreußen besessen. Dieses Gutshaus, das war für Generationen der Mittelpunkt gewesen, in dem bibeltreue Leute sich getroffen haben, miteinander die Bibel gelesen haben. Es ging starke Wirkung von diesem Haus aus. Und dieser Gutsherr, der hatte auch für die Einrichtung in Bethel immer große Spenden gegeben und sie unterstützt und für sie gebetet. Und wenn der Gutsherr dann auf seinen Reisen nach Bethel kam, wurde er immer als einflussreicher Förderer ehrenvoll empfangen. Und dann kam der grauenvolle Weltkrieg und der Zusammenbruch und dieser Gutsherr verlor alles, wirklich alles. Deswegen kann man eigentlich gar nicht sagen, dass er gescheitert ist, aber er ist einfach vertrieben worden. Er hat alles verloren. Es ist ihm ganz übles Unrecht geschehen. Und dann musste er flüchten und irrte wie ein Bettler durchs Land und kam endlich mit seiner Frau und seinen neun Kindern in der Lüneburger Heide an, heimatlos, mittellos. Und dann hat er sich wieder aufgemacht, um eine Heimat zu suchen. Und eines Abends, kurz vor Mitternacht, kam er dann dort in Bethel an, hat das Pförtnerhäuschen geklopft und hat gefragt, ob wohl Pastor von Brudelschwing noch zu sprechen sei. Und der Pförtner runzelte die Stirn und sagte, was so spät? Aber dann rief er doch im Haus Brudelschwing an und bekam die Antwort, man möge den Gast sofort zu Brudelschwing bringen. Und so stand er dann vor ihm, verlegen, zerlumpt, unrasiert, halb verhungert und sagte mit einem matten Lächeln, tja, nun bin ich selbst ein Bruder von der Landstraße geworden. Und was hat Pastor von Brudelschwing getan? Er hat den Mann in seine Arme geschlossen und hat gesagt, erhalten Sie Bethel und uns Ihre Liebe. Erhalten Sie Bethel und uns Ihre Liebe. Verstehen Sie? Und dem Mann liefen die Tränen über das müde Gesicht, als er sah, wie im Grunde genommen der Gebende sich hier zum Bettelnden machte und ihn, den Bittenden, zum Geber erhob. Erhalten Sie Bethel und uns Ihre Liebe. Das heißt, auch wenn du bettelarm geworden bist, wir brauchen trotzdem noch deine Hilfe. Und du hast uns trotzdem noch etwas zu geben. Und Gottes Weg mit dir ist trotzdem noch nicht zu Ende. Erhalten Sie Bethel und uns Ihre Liebe. Wie viel Liebe spricht aus diesen Worten? Wir haben so viele Möglichkeiten, einander Mut zu machen. Und dazu ist es wichtig, dass wir verstehen die Situation, in der der andere ist. Und in jedem Fall haben wir die Möglichkeit des Gebets, mit dem wir an höchster Stelle um Ermutigung für unsere Leute bitten dürfen, füreinander bitten dürfen. Was für ein Auftrag. Etwa 3 Monate lang ist Maria dann noch in Elisabeths Haus geblieben. Sie konnten geistliche Gemeinschaft miteinander haben, einander beistehen, zusammen beten. Vielleicht, wir wissen das nicht, vielleicht hat ja auch Josef seine Verlobte hier besucht und ebenfalls den Rat der älteren Leute eingeholt, haben sie gleich noch ein bisschen Eheberatung vielleicht gemacht vorab. Kann sein. Und dann ist Maria nach Nazareth zurückgekehrt. Da war sie selbst schon im 3. Monat, wahrscheinlich kurz vor der Entbindung Elisabeths. Und das war auch ein Glaubensschritt, jetzt wieder zurück. Denn sie konnte ja nicht wissen, was sie in der Heimat erwarten würde. Aber jetzt war sie vorbereitet, sie war ermutigt, sie war gestärkt. Und darum konnte sie jetzt wirklich getrost den ganzen Weg weitergehen, den Gott für sie vorbereitet hatte. Und auch uns, ihr Lieben, will der Herr den Mut und die Kraft schenken, den Weg weiterzugehen, den er mit uns begonnen hat. Und dafür stellt er uns einander als Mutmacher zur Seite. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du dich um uns kümmerst. So wie du dich um Maria gekümmert hast. Herr, dass du nicht uns einfach nur auf einen Weg stellst, uns einen Auftrag gibst und uns dann gewissermaßen uns selbst überlässt. Sondern danke, dass du mitgehst und dass du das Werk mit uns nicht nur anfängst, sondern es auch bis zum Ende führst und dass du uns auf diesem Weg einander an die Seite stellst. Und wir bitten dich, lass das immer wieder geschehen und hab Dank dafür, dass es so oft schon geschehen ist, auch unter uns, dass wir einander ermutigen können, trösten können, stärken können, dass wir einander hinweisen können auf dich. Und dass auch dies mit dazu beitragen darf, dass dein Plan zum Ziel kommt, dass dein Reich gebaut wird, dass Menschen gerettet werden für die Ewigkeit. Herr, und dass dein Name gelobt wird über allem. Lass uns Mutmacher sein. Danke, Herr, dass du uns trägst. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.